NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Frankreich am Tag 1 nach der großen Kundgebung einer ganzen Nation für die Freiheit der Presse und gegen Anschläge wie den in der vorigen Woche. Dieses Frankreich befindet sich auch heute noch in einem Alarmzustand. Gleich Einzelheiten darüber und auch unser Kommentar zur Frage, ob und inwieweit diese Anschläge Frankreich verändern werden. Außerdem berichten wir darüber, wie in anderen Ländern, unter anderem in Deutschland, über neue Maßnahmen gegen den Terror diskutiert wird. Wir berichten weiterhin über den Besuch des türkischen Ministerpräsidenten in Berlin, über den NSU-Prozess, in dem es heute um den Nagelbombenanschlag vor 10 Jahren in Köln geht, über eine Untersuchung zur Frage, inwieweit Putenfleisch mit Keimen belastet ist, die gegen Antibiotika resistent sind, und, falls noch während dieser Sendung, dass es nicht klar die Entscheidung verkündet werden sollte, wer Weltfußballer des Jahres wird, dann erfahren Sie das auch. Hoffnungen macht sich ja Manuel Neuer, der deutsche Torwart. Paris gestern, das war ein Schauplatz großer Emotionen und eines einzigen großen Zeichens, dass nämlich die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung bereit ist, für die bürgerlichen Freiheiten und Werte auf die Straßen zu gehen und einzutreten. Heute nun ist der nüchterne Alltag zurückgekehrt und klar zu sein scheint, die Bedrohung durch fanatische Täter ist nicht vorbei. Jedenfalls befindet sich Frankreich nach wie vor in einer Art Ausnahmezustand. Aus Paris berichtet Julia Borutta.
Die französische Regierung will Stärke demonstrieren. Dazu kündigte Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian einen ganzen Katalog von Maßnahmen an. Die Gefährdungslage sei immer noch ernst, sagte Drian. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte beschlossen, 10.000 Soldaten zu mobilisieren, die besonders gefährdete Orte sichern sollen und ab morgen Abend einsatzbereit sind. Dieser außergewöhnliche Schritt macht deutlich, wie sehr die Regierung alarmiert ist. Premierminister Manuel Valls kündigte ohne nähere Ausführungen an, die Abhörmaßnahmen der französischen Geheimdienste verbessern zu wollen. Außerdem sollen verurteilte Islamisten in Zukunft in Isolationshaft untergebracht werden.
Ensuite, on sépare.
Wir müssen diese Personen von anderen neuen Häftlingen trennen, sagte Valls.
Pour d'autres qui arriveraient en prison.
Dieser Schritt ist die Antwort darauf, dass nachweislich 2 der 3 Attentäter, Sherif Kouachi und Amedi Koulibaly, in der Haft intensiven Kontakt zu einem der bekanntesten Islamisten Frankreichs hatten und sich unter seinem Einfluss radikalisierten. Die Oppositionspartei UMP von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy hat heute einen Untersuchungsausschuss gefordert, der klären soll, weshalb die Sicherheitsbehörden die Anschläge nicht verhindern konnten. Große Verunsicherung herrscht nach wie vor innerhalb der jüdischen Bevölkerung Frankreichs. Man tötet uns einfach, weil wir Juden sind. Wir haben Angst um unsere Kinder. Mit einem Stein im Magen setzen wir sie morgens an der Schule ab. 48 Stunden lang konnten die Kinder nicht raus. Die Lehrerinnen haben ihnen die Sicherheitsmaßnahmen erklärt. Unter den Tisch kriechen, Ranzen auf den Kopf. Ist das normal? Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu besuchte heute einen der Tatorte, den koscheren Supermarkt, wo 4 Menschen getötet wurden. Dort sagte er, dass alle Juden Frankreichs in Israel willkommen seien. Bereits im vergangenen Jahr haben rund 7.000 jüdische Bürger Frankreich den Rücken gekehrt. Im kommenden Jahr könnten es Schätzungen zufolge bis zu 10.000 werden. Frankreichs Premier Valls. Ich will nicht, dass es in unseren Schulen Kinder gibt, die sagen, mein Feind, das sind die Juden. Ich will nicht, dass es Jugendliche gibt, die angesichts dieser Attentate das Victory-Zeichen machen. Und ich will nicht, dass sich junge Leute mit diesen Terroristen, die Juden umgebracht haben, identifizieren. In einigen Vororten ist von Solidarität mit den Anschlagsopfern wenig zu spüren. Und die Lehrer, die in den Schulen dieser benachteiligten Viertel unterrichten, haben bereits größere Unterstützung gefordert. An Tag 1 nach dem großen Trauermarsch wird deutlich, dass die französische Regierung für die Sicherheit der Nation nicht nur mehr Polizisten und Soldaten wird einsetzen müssen, sondern auch mehr Pädagogen, Psychologen und Sozialarbeiter.
Julia Borutta berichtete. Frankreich versucht also, auf die Anschläge von Paris zu reagieren. Sind es, soweit bisher absehbar, überzeugende Reaktionen? Werden die ebenso bitteren wie bewegenden Erfahrungen dieser Tage Frankreich verändern? Hören Sie den Kommentar von Andreas Teska.
Nicht nur das Ausland hat gestaunt, auch die Franzosen selbst waren verblüfft über das, was sie da geleistet haben. Resignation, Identitätskrise, Politikverdrossenheit, plötzlich keine Spur mehr davon. Stattdessen Schock und Trauer verwandelt in eine Trotzreaktion. Die Nation für einen historischen Augenblick vereint. Alle haken sich unter und bieten dem Terror die Stirn. Nur zu verständlich der Wunsch, der fast schon euphorische Moment möge verweilen. Einfach mal Schluss sein mit dem Streit, mit den Auseinandersetzungen, mit dem politischen Spielchen einer von der Realität abgekoppelten Kaste. Die Botschaft ist so unüberhörbar, dass sie angekommen ist. Regierung und bürgerliche Opposition denken laut nach über eine gemeinsame Aufarbeitung des Geschehenen im Parlament oder durch eine Expertenkommission. Fast schon ein Quantensprung in einem Land, in dem man als Deutscher immer wieder erklären soll, wie dieses unnatürliche Gebilde namens Große Koalition auch nur denkbar ist oder gar funktioniert. Wer sich diesem Trend verweigert, steht plötzlich seltsam einsam in der politischen Landschaft, so wie Marine Le Pen. Eben noch vermeintlich auf dem Weg in den Élysée kamen zu ihrer Protestveranstaltung am Sonntag gerade mal 1000 Anhänger. Hohl klingt plötzlich ihr Getöne, die nationale Einheit gäbe es nicht ohne den Front National. Soweit, so gut, doch strukturell hat sich wenig geändert. Muslime fühlen sich ausgegrenzt, Juden bedroht. Die Mittelschicht plagen Abstiegsängste, Globalisierung empfinden viele zuallererst als Bedrohung. Und dass der Rausch vermeintlicher nationaler Einheit schnell verfliegt, hat das Land auch schon erlebt, wenn auch unter anderen Umständen. 1998 feierte Frankreich seine Fußballweltmeister als endlich vollendete Symbiose aus Weißen, Schwarzen und Arabern. Ein paar Jahre später standen die Banlieue in Flammen. So groß das Bedürfnis auch sein mag, angesichts der Spannungen und Spaltungen in der französischen Gesellschaft, bleibt der latent unpolitische Wunsch nach dem großen Zusammenhalt letztlich wohl unerfüllbar. Dieser unvergessliche Tag geht unzweifelhaft in die Geschichte ein. Schon wird allenthalben der Geist des 11. Januar beschworen. Zum Gründungsdatum einer neuen Republik aber wird er nicht.
Ein Kommentar von Andreas Teska im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Welche politischen Maßnahmen helfen könnten beim Kampf gegen terroristische Täter? Diese Frage wird nicht nur in Frankreich diskutiert. Auch in Deutschland ist die Debatte darüber wieder aufgeflammt. Über den aktuellen Stand und auch schon über konkrete Planungen berichtet Dietmar Riemer.
Ganz unabhängig von den blutigen Anschlägen der letzten Woche in Paris arbeitet die Bundesregierung an Gesetzen, die es ermöglichen sollen, noch effektiver als bisher gegen den internationalen Terrorismus vorgehen zu können. Noch in diesem Monat will Bundesjustizminister Maas, SPD, ein Gesetz vorlegen, das zusätzliche und neue Straftatbestände schafft. Maas heute Morgen im ARD-Fernsehen.
Wir werden bereits die Ausreise von Dschihadisten in der Absicht, an Terrorcamps teilzunehmen oder an terroristischen Auseinandersetzungen teilzunehmen, unter Strafe stellen. Und zum Zweiten, es wird einen eigenen Straftatbestand der Terrorismusfinanzierung geben. Das heißt, alles, auch kleinste Beträge, die in Umlauf gebracht werden, um Terroristen Geld zuzuspielen, auch das wird unter Strafe gestellt.
Beide Vorhaben sind Konsequenzen einer UN-Resolution. Der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte im vergangenen Jahr von den UN-Mitgliedstaaten gefordert, gesetzliche Maßnahmen zu schaffen, die geeignet sind, schärfere Kontrollen mutmaßlicher Extremisten durchzuführen. Hierüber gibt es in der Großen Koalition auch keinen Streit. Etwas anders sieht es jedoch beim Thema Vorratsdatenspeicherung aus. Nach wie vor halten CDU, CSU die Vorratsdatenspeicherung für ein wirksames Mittel zur Vorfeldbekämpfung des Terrorismus und zur Aufklärung von Straftaten. Ähnlich sehen es viele Experten und auch der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger, SPD. Bundesjustizminister Maas, SPD, bleibt jedoch bei seiner Ablehnung.
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die anlasslose Vorratsdatenspeicherung gegen die Grundrechte verstößt. Die Vorratsdatenspeicherung hilft uns nicht, sie verstößt gegen die Grundrechte und deshalb sehe ich auch nicht, dass sie kommen wird.
Was aber noch kommen wird, sind Gesetzesveränderungen beim Personalausweis. Eventuell schon am nächsten Mittwoch wird Bundesinnenminister de Maizière, CDU, einen Gesetzentwurf im Kabinett einbringen. Der Ausweis soll dem Entwurf zufolge entzogen werden können, wenn Tatsachen die Annahme begründen, dass der Ausweisinhaber einer terroristischen Vereinigung angehört oder eine solche unterstützt. Ebenso soll das möglich sein, wenn eine Person Gewalt gegen Leib oder Leben als Mittel zur Durchsetzung international ausgerichteter politischer oder religiöser Belange anwendet oder eine solche Gewaltanwendung unterstützt. Für die Dauer des Entzugs bis zu 3 Jahren erhalten die Betroffenen dann ein Ersatzpapier zur Identitätskennung, was jedoch nicht zu Grenzübertritten berechtigt.
Dietmar Riemer berichtete. Zum Thema dieser Tage zu Wort gemeldet hat sich heute auch der Papst in Rom. Was er nach den Anschlägen von Paris der Welt mitteilen möchte, das berichtet Tilman Kleinjung.
Papst Franziskus erwartet von der muslimischen Welt eine unmissverständliche Botschaft. In seiner Ansprache an die beim Vatikan akkreditierten Diplomaten fordert er eine Verurteilung jeder Form von religiös motivierter Gewalt.
Nel sollecitare la comunità internazionale.
Während ich die internationale Gemeinschaft aufrüttle, angesichts einer solchen Situation nicht gleichgültig zu sein, hoffe ich, dass die religiösen, politischen und geistigen Verantwortungsträger, insbesondere die muslimischen, jedwede fundamentalistische und extremistische Interpretation der Religion, die auf die Rechtfertigung derartiger Gewaltakte zielt, verdammen. Die Anschläge von Paris sind für Franziskus das Ergebnis einer Wegwerfkultur, die den anderen nicht mehr als Wesen gleicher Würde, sondern als Objekt betrachtet. Das Kirchenoberhaupt ist überzeugt, ob in Paris, im Irak oder in Syrien, auf Gott dürfen sich die selbsternannten Gotteskrieger nicht berufen.
Il fondamentalismo religioso, infatti, prima ancora di scartare gli esseri umani perpetrando orrendi.
Der religiöse Fundamentalismus verleugnet, noch bevor er Menschenleben durch schreckliche Massaker vernichtet, Gott selbst, indem er ihn als rein ideologischen Vorwand missbraucht. Angesichts solch ungerechter Aggression, die auch Christen und andere ethnische und religiöse Gruppen trifft, bedarf es einer einstimmigen Antwort. Diese muss im Rahmen des internationalen Rechts die Gewalt aufhalten, die Eintracht wiederherstellen und die tiefen Wunden heilen, die die Konflikte hervorgerufen haben.
Ristabilisca la concordia, risani le profonde ferite che il succedersi dei conflitti ha provocato.
Der israelische Rundfunk hatte unter Berufung auf US-Geheimdienste gemeldet, dass der Vatikan selbst das nächste Anschlagsziel islamistischer Terroristen sein könnte. Italiens Innenminister Angelino Alfano kann konkrete Terrorpläne nicht bestätigen. Man dürfe allerdings die Bedrohung nicht unterbewerten, da die IS-Milizen den Vatikan wiederholt als mögliches Terrorziel genannt hätten. Laut Vatikansprecher Lombardi hat der Vatikan keine Hinweise auf bevorstehende Anschläge erhalten. Es gebe für Pilger und Touristen keinen Grund zur Beunruhigung.
So viel für den Moment zu den Terroranschlägen in Frankreich und der Debatte über die richtigen Folgerungen daraus. Gestern haben sich Bundeskanzlerin Merkel und der türkische Premierminister Ahmet Davutoğlu schon am Rande der großen Kundgebung in Paris gesehen. Heute nun kam der türkische Politiker zu einem offiziellen Besuch nach Berlin. Gesprächsthemen gibt es viele, aber ganz ließen sich die Ereignisse von Paris auch hier nicht ausblenden. Aus Berlin Christoph Brössel.
Das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland ist so belastet wie schon lange nicht mehr. Die Befürchtung vieler Türken nach den Anschlägen von Paris könnte das Klima für Moslems in Deutschland feindlicher werden, ist groß. Hierzulande leben 3 Millionen türkischstämmige Menschen. Und dann sind da noch die Themen Syrien-Konflikt, EU-Beitritt und Pressefreiheit in der Türkei. Die Liste der kontroversen Themen beim Treffen der Bundeskanzlerin mit dem türkischen Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu war lang. Angela Merkel wählte beruhigende Worte.
Ja, von meiner Seite möchte ich sagen, dass unser früherer Bundespräsident Christian Wulff gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Und das ist so, diese Meinung bin ich auch. Und deshalb tun wir alles dafür, dass die Integration gelingt.
Es gebe eine Notwendigkeit, den Dialog zwischen den Religionen zu stärken, sagte Merkel und betonte, sie sei dankbar, dass Muslime selbst eine Trennlinie zögen. Dort, wo Gewalt angewendet werde, sagten diese nein. Der türkische Ministerpräsident Davutoğlu, der gestern an der Demonstration in Paris an der Seite zahlreicher Politiker teilgenommen hatte, unterstrich, dass Terrorismus und Islam aus seiner Sicht nichts miteinander zu tun haben. Die Anschläge von Paris seien Al-Qaida-Terrorismus gewesen. Er sprach sich deutlich dagegen aus, eine kollektive Schuld zu formulieren und zog einen Vergleich. Ein Übersetzer.
Zum Beispiel die NSU-Morde, das sind ja rassistische Morde gewesen. Wir haben nie gesagt, das sind irgendwie christliche Terroristen oder so.
In der Pressekonferenz musste der türkische Ministerpräsident sich verteidigen, warum zahlreiche Kämpfer aus Europa über die Türkei nach Syrien gelangen. Er bestätigte, dass die gesuchte Freundin eines Attentäters von Paris mehrere Tage vor den Anschlägen eingereist sei. Inzwischen soll sie in Syrien sein. Davutoğlu sagte, man solle die Türkei nicht ungerechtfertigt beschuldigen. Deutsche und türkische Behörden arbeiteten eng zusammen. Grenzbeamte hätten zahlreiche Personen zurückgeschickt. Bundeskanzlerin Merkel sagte,
aber der Wille, hier zusammenzuarbeiten, ist ja da. Und ich muss auch sagen, dass es eine weitsichtige Entscheidung von Präsident Erdogan war, den Versöhnungsprozess mit den Kurden in Gang zu setzen. Wenn das nicht schon vor geraumer Zeit angefangen worden wäre, hätten wir vielleicht heute viel, viel größere Probleme noch im Blick, gerade auf die Situation im Irak.
Die Türkei argumentiert, die Grenzen für Flüchtlinge offen zu lassen. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen sind knapp 1,2 Millionen Flüchtlinge in der Türkei registriert. Beim Thema Europäische Union bat der türkische Ministerpräsident Bundeskanzlerin Merkel um Hilfe. Er hoffe, dass die Türkei eines Tages Mitglied der EU sei. Die Türkei ist seit 1999 Beitrittskandidat. Die Verhandlungen mit Brüssel stocken.
Und ich wünsche mir auch, dass diese Verhandlungen weitergehen. Wir müssten das Kapitel Rechtsstaatlichkeit jetzt bald aufrufen.
Mitte Dezember hatte die türkische Polizei Dutzende Journalisten festgenommen, offenbar aus politischen Gründen.
Es war am 9. Juni 2004. Da explodierte in der Kölner Keubstraße eine Nagelbombe mit verheerender Wirkung. 22 Menschen wurden verletzt, einige lebensgefährlich. Der Hintergrund des Anschlags war lange Zeit unklar. Inzwischen aber scheint klar zu sein, dahinter steckte die rechte Terrorgruppe NSU, also die Dreiergruppe Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Zschäpe steht ja als einzige noch Lebende des Trios in München vor Gericht. Dort war es an früheren Sitzungstagen schon um andere Taten der drei Terroristen gegangen. Heute nun war zum ersten Mal der Anschlag in Köln ein Thema im Gerichtssaal. Tim Assmann hat zugehört.
Bilder vom Tatort und von Asservaten beherrschten den ersten Tag der Beweisaufnahme zur Kölner Kolbstraße, begleitet von nüchternen Erklärungen eines Ermittlers. Die Fotos machten die enorme Zerstörungskraft der Nagelbombe deutlich, die die Attentäter deponiert auf einem Fahrradgepäckträger vor einem Friseursalon abgestellt hatten und fernzündeten. Mehr als 700 Nägel wurden später gefunden. Angetrieben durch 5 Kilo Sprengstoff hatten die Geschosse eine solche Wucht, dass sie sich in Hauswände und geparkte Autos bohrten. Nebenklageanwalt Mustafa Kaplan.
Wenn man sich die Polizeibeamten anhört, die sagen, dass sogar an dem Fahrrad spezielle Haltvorrichtungen angebracht worden sind, damit da einfach das Gewicht der Bombe und der Koffer da entsprechend gesichert werden können, damit das Fahrrad nicht umfällt, dann stellt man fest, dass das einfach eine unglaubliche Organisation gewesen sein muss, die dahinter steckt.
Mindestens 22 Menschen wurden durch die Bombe teils lebensgefährlich verletzt. Dass damals am 9. Juni 2004 niemand starb, kommt einem Wunder gleich. Die Täter jedenfalls wollten morden. Davon ist auch Opferanwalt Kaplan überzeugt.
Das ist eigentlich ziemlich klar. Es sollten Leute durch die umherfliegenden Metallstücke und Zimmermannsnägel, die ja mehrere hundert gewesen sind, ganz klar getötet werden. Es ist auch nicht so, dass nur 1, 2 Leute da verletzt oder getötet werden sollen, sondern es sollte der größtmögliche Schaden an den in der Kolbstraße lebenden Menschen verursacht werden.
Die Kolbstraße wird überwiegend von Migranten bewohnt. Neonazis gerieten dennoch nicht in den Fokus der Ermittler. Auch nicht, als nach dem Mord an einem Nürnberger Imbissbesitzer eine Zeugin dort 2 Männer mit Rädern sah und sie auf Bildern einer Überwachungskamera aus der Kolbstraße wiedererkannte. Heute gehen die Ermittler davon aus, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die Bombenleger in Köln waren. Anwalt Eberhard Reinecke vertritt nun im Prozess einige der Opfer aus der Kolbstraße und er will in den nächsten Wochen Fragen zu den Ermittlungen stellen.
Es gibt aus meiner Sicht vor allen Dingen die Frage, nachdem es eine Reihe von Hinweisen gegeben hat, dass die Täter in Nürnberg und die Täter in Köln dieselben sind, man also eine Verbindung gezogen hatte, dass das tatsächlich dann torpediert worden ist, weitere Analysen auf diesem Gebiet praktisch polizeilich ausgeschlossen worden sind. Und das wäre für uns sehr wichtig, wer dafür tatsächlich ganz konkret die Verantwortung trägt, dass dieser Spur nicht nachgegangen wurde.
Es sind Fragen wie diese, die die zahlreichen Opfer des Anschlags, die nun im Prozess als Nebenkläger auftreten, umtreiben. Ab dem nächsten Dienstag sollen die Opfer zu Wort kommen im Gerichtssaal A101 und schildern, was die Tat aus ihnen machte. Denn auch in der Kolbstraße gerieten die Opfer ins Visier der Ermittler. Das Gericht hat für die Opferaussagen meist jeweils nur 10 bis 20 Minuten eingeplant. Ob das reicht, ist fraglich. Insgesamt wird die Beweisaufnahme zur Kolbstraße wohl mehrere Monate dauern.
NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Ägypten hat die Herrschaft der Moslembrüder abgeschüttelt, aber die Freiheiten im Land sind auch unter dem jetzigen Präsidenten al-Sisi extrem eingeschränkt. Von wirklicher Pressefreiheit kann keine Rede sein und auch gesellschaftliche Minderheiten wie Homosexuelle stehen immer unter Druck. Unlängst erst waren 26 Männer festgenommen worden, weil sie angeblich eine Sexparty gefeiert hatten. Heute immerhin, was kaum einer erwartet hatte, ein Freispruch vor Gericht aus Kairo, Carsten Kühntop.
Lauter Jubel im Saal, als der Richter das Urteil verkündet. Unendlich erleichtert, meint einer der Angeklagten, Gott hat uns errettet. Die 26 Männer waren vor einem Monat festgenommen worden, bei einer Razzia in einem Badehaus in Kairo. Eine Fernsehjournalistin hatte der Polizei den Tipp gegeben und durfte deshalb filmen, wie die Beamten die Verdächtigen halbnackt abführten. Weil Homosexualität in Ägypten eigentlich nicht verboten ist, lautete die Anklage unter anderem auf Ausschweifung und Verletzung der öffentlichen Moral. Doch während des Prozesses konnte die Anklage nicht beweisen, dass die Männer gleichgeschlechtlichen Sex hatten, für das Gericht der entscheidende Punkt. Dennoch ist der Freispruch eine Überraschung. Aus Sicht von Menschenrechtlern war das vergangene Jahr das Schlimmste seit langem für Homosexuelle in Ägypten. Mindestens 150 wurden festgenommen oder vor Gericht gestellt. Offenbar will die neue Führung unter Präsident Sisi zeigen, dass sie Anstand und Sitte besser schützt als die gestürzten Muslimbrüder.
Mühsam und langwierig ist die Klärung der Ursache für den Absturz der Maschine der Air Asia Ende vorigen Jahres. Und noch ist auch die Mehrzahl der Opfer nicht geborgen. Immerhin kleine Fortschritte gibt es in Sachen Flugdatenschreiber. Der wurde jetzt gefunden und vom Meeresboden gehoben. Aus Singapur berichtet Udo Schmidt.
Noch immer sind erst 48 der 162 Opfer des Flugzeugabsturzes vom 28. Dezember geborgen. Der Aufklärung der Absturzursache sind die Ermittler jetzt jedoch einen großen Schritt näher gekommen. Heute Morgen war erst der Flugdatenschreiber der AirAsia-Maschine an die Wasseroberfläche geholt worden. Er war zwischen Trümmern einer Tragfläche, die gestern entdeckt worden waren, eingeklemmt. Zur Auswertung kommt der Flugdatenschreiber nun in die Hauptstadt Jakarta. Masruri leitet den Transport. Der Flugdatenschreiber wird in einem Spezialgehäuse, das Meerwasser enthält, zum nächsten Hafen nach Pangkalan Bun transportiert. Dort wird er gereinigt und das Meerwasser gegen sauberes Wasser ausgetauscht. Dann geht es weiter ins Labor nach Jakarta. Die Auswertung des Flugdatenschreibers wird mindestens einige Tage in Anspruch nehmen. Inzwischen konnte auch der Voice Recorder, der die Gespräche im Cockpit aufzeichnet, lokalisiert werden. Er liegt nur rund 20 Meter von der Fundstelle des Flugdatenschreibers entfernt. Bisher ist es Tauchern jedoch noch nicht gelungen, den Rekorder zu bergen. Von beiden Geräten erhoffen sich die Ermittler wichtige Erkenntnisse über den Absturz des Airbus 40 Minuten nach dem Start in Surabaya. Die Piloten hatten um Erlaubnis gebeten, eine Gewitterfront umfliegen zu dürfen. Dann war Flug QZ8501 plötzlich vom Radar verschwunden. Möglicherweise gingen die Piloten in einen zu steilen Steigflug, bei dem der Airbus zu langsam wurde, vielleicht versagten Instrumente. Flugdatenschreiber und Voice Recorder sollen Antworten auf diese Fragen liefern. Die Angehörigen der Passagiere warten mit Sorge und Spannung auf die Ergebnisse, sagt der Polizist Mujib Ridwan, der einige Familien betreut. Es hängt jetzt alles davon ab, was die Blackbox aufgezeichnet hat. Die Familien werden ruhig bleiben, wenn beim Flug keine Fehler gemacht wurden. Wenn sich allerdings herausstellt, dass etwas schiefgelaufen ist mit Flug QZ8501, dann werden alle wollen, dass schneller nach den Angehörigen gesucht wird. Die verbleibenden Opfer zu finden, erweist sich als schwierig. Noch fehlt jede Spur vom Rumpf des Airbus, in dem viele Leichen vermutet werden.
Udo Schmidt berichtete: Putenfleisch im Supermarkt kaufen, das machen Millionen Verbraucher täglich. Genau solche Einkäufe, aber jetzt als Testkäufer, haben jetzt Experten des BUND gemacht in 12 deutschen Großstädten und das bei den großen Discountern Aldi, Lidl, Penny und Real. Das Ergebnis ist unappetitlich, wie Katrin Schmidt berichtet.
Das Ergebnis des Testkaufs, ein Großteil des Putenfleischs, ist mit Krankheitskeimen belastet. Genauer gesagt,
von den 57 Proben, die wir insgesamt genommen haben, waren 50 belastet. Das ist ein Ergebnis, das schockierend ist. Selbst wenn nur 2-3 Keime drauf sind, wenn die Eigenschaft haben, Antibiotikaresistenzen an die Verbraucher weiterzugeben, dann haben wir hier ein Gesundheitsrisiko, das nicht vergleichbar ist mit einer Darminfektion.
So die Agrarexpertin des BUND, Reinhild Benning. Untersucht wurde das Fleisch vor allem auf MRSA-Keime, Bakterien, gegen die viele Antibiotika unwirksam sind. Ebenso wurde untersucht auf sogenannte ESBL-produzierende Keime, Bakterien also, die solche Resistenzen auch weitergeben können. Die Lieferanten der Supermärkte waren bei dieser Untersuchung durchweg die großen Player auf dem deutschen Putenfleischmarkt. Beispielsweise die PHW-Gruppe aus Niedersachsen, zu der auch der größte deutsche Geflügelproduzent Wiesenhof gehört.
Wir sehen also, dass keiner der Geflügelfleischlieferanten das Versprechen der Fleischwirtschaft wahrgemacht hat, selbst aktiv zu werden, um die Risiken aus der industriellen Massentierhaltung zu senken und weniger Antibiotikaresistenzen auf Lebensmitteln zu realisieren.
Aus Sicht des BUND lässt sich an den Untersuchungsergebnissen klar ein Antibiotikamissbrauch in der Geflügelmast ablesen. Und mit diesem Fleisch kommen die Antibiotikaresistenzen dann in die Küchen der Verbraucher. Nach Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene sterben jährlich bis zu 40.000 Menschen, weil Antibiotika bei Erkrankungen wie Lungenentzündungen oder Harnwegsinfektionen nicht mehr wirken. Der Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz, Hubert Weiger, ist deshalb überzeugt:
Es handelt sich hier, und da können wir ja nur Humanmediziner zitieren, um eine der größten Gesundheitsgefährdungen für die Menschen.
Bereits vor 3 Jahren hatte der BUND mit einer Untersuchung auf die Krankheitskeime bei Putenfleisch aus industrieller Tierhaltung hingewiesen. Gefolgt war eine Verschärfung des Arzneimittelgesetzes, bislang allerdings ohne nennenswerte Verbesserungen, so Weiger. Aber einen wesentlichen Erfolg möchte der BUND schon für sich verbuchen. Antibiotikaresistenzen seien langsam zu einem gesellschaftlich anerkannten Problem geworden.
Wo wir den größten Fortschritt haben, ist im Bürgerengagement. Über 100 agrarindustrielle geplante Tierhaltungsanlagen in Deutschland konnten in den letzten Jahren durch Bürgerwiderstand verhindert werden.
An die Politik richtet er die Forderung, klare Zielvorgaben zu entwickeln, wie der Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung verringert werden soll. Dass das möglich ist, zeigen entsprechende Maßnahmen in den Niederlanden, in Dänemark und in Frankreich. Bis dahin gelte aber, so der BUND-Vorsitzende Weiger, betrachtet man auch die möglichen gesundheitlichen Schäden und deren Folgekosten, ist billiges Fleisch in Wahrheit das teuerste Fleisch.
Katrin Schmidt berichtete. Auf einen Bericht hatten wir an dieser Stelle noch gewartet, aber der war so schnell nach einer Gerichtsentscheidung, die eben gefallen ist, nicht mehr aktualisiert zu bekommen. Und zwar geht es da nicht um Pegida, die islamfeindlichen Demonstranten in Dresden, sondern um eine ähnliche Gruppe woanders. Es gibt sie in einigen Städten, in diesem Fall Düsseldorf. Dügida nennt sie sich dort. Deren Anhänger wollen heute demonstrieren. Eine Gegendemonstration für Toleranz gibt es auch. Und vor allem war noch eine Frage, und das eben vor Gericht zu klären: Darf Düsseldorfs Oberbürgermeister an städtischen Gebäuden das Licht ausschalten lassen, um die Islamfeinde sozusagen vor einer trüben Kulisse stehen zu lassen? Die Vorinstanz oder die erste Instanz hatte entschieden, nein, das sei nicht mit dem Neutralitätsgebot oder seiner Neutralitätspflicht zu vereinbaren. Jetzt eine Entscheidung der höheren Instanz und damit endgültig, in dem Moment läuft ja auch die ganze Sache schon, das Verwaltungsgericht Münster hat entschieden, er darf das Licht ausmachen. Das also die letzte Entscheidung in dieser Sache. Für heute Abend, morgen früh mehr dazu in unseren Programmen. Und das war soweit das Echo des Tages heute auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend noch wünscht Ihnen Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.